The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag und zwar Dienstag, der 23. Mai. Ja, die Uhr tickt, zumindest bei den Grünen und jetzt wohl auch bei der SPD. Die beiden Parteien wollen noch vor der Sommerpause das umstrittene Heizungsgesetz von Robert Habeck verabschieden.
Wir haben wichtige Themen zu bewältigen und man kann ja jetzt nicht behaupten, dass im Moment die Dinge zügig abgearbeitet werden, obwohl sie meiner Ansicht nach entscheidungsreif sind und fertig sind.
Zur Erinnerung, von 2024 an soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Die Zeiten von Öl- und Gasheizung sind damit gezählt, also raus damit. Umstritten ist das Gesetz gleich aus mehreren Gründen. Es fehlen Wärmepumpen im Markt, Handwerker sind auch knapp und die finanzielle Überforderung der Menschen kommt hinzu. Und dann das Stromnetz, das nicht so alternativ ausgestattet ist mit Strom, wie wir denken würden. Denn zu 60% ist das, was in Deutschland vertrieben wird, brauner Kohlestrom. Also, die Wirklichkeit scheint sich gegen die rot-grünen Pläne verschworen zu haben. Die Verwirrung bei den Menschen ist entsprechend groß. Der Chef der Bochumer Stadtwerke, Dietmar Spohn, sein Name, sagte uns dazu gestern im Interview.
Unsere Telefone stehen hier nicht mehr still, ja, weil die Bürger total verunsichert sind und wir so schnell auch keine Lösung haben. Also kaufen Sie mal heute, bestellen Sie heute mal eine Wärmepumpe und gucken Sie mal auf die Lieferzeiten. Ich komme aus Bochum, das hatten Sie ja bereits gesagt, und fahren Sie mal hier durch Bochum, Mehrfamilienhausbereiche. Wie wollen Sie da mit Wärmepumpen versorgen? Wir wissen alle, technisch ist das nicht möglich. Oder nur möglich mit hohen Investitionen.
SPD und Grüne haben es trotzdem eilig. Sie wollen den Gesetzentwurf am liebsten noch in dieser Woche in den Bundestag einbringen. Doch da haben sie die Rechnung ohne ihren Koalitionspartner FDP gemacht. Die Liberalen wollen in Ruhe den Entwurf prüfen und anpassen. Verkehrsminister Volker Wissing sagte dazu am Sonntag im Bericht aus Berlin:
Ich bin dafür, dass es sorgfältig überarbeitet wird und auch die Kommunikation muss verbessert werden. Denn ganz offensichtlich hat das zu einer erheblichen Verärgerung gesorgt und zu erheblichen Widerständen auch in der Bevölkerung. Und das ist eben das Schlimmste, was einem passieren kann.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist sauer. Aber nicht auf Robert Habeck oder das verwirrende Hin und Her der eigenen Regierung. Nein. Der SPD-Funktionär ist sauer auf die FDP, weil sie Nein sagt zu dieser Selbstbeschleunigung von Habeck. Im ARD-Morgenmagazin sagte Mützenich:
Ja, das bedauere ich und das nervt mich auch.
Aber das Verhalten des Koalitionspartners würde nicht nur ihn nerven, sagt er, das Gefühl sei parteiübergreifend vorhanden.
Es nervt auch die Fraktionsspitzen und von daher hoffe ich immer noch, dass in den nächsten Stunden ein Umdenken möglich ist.
Aber es ist doch nicht die FDP, die da nervt, sondern Rolf Mützenich und sein fehlendes Verständnis für diesen fehlgeschlagenen Gesetzentwurf. Denn in Wahrheit nervt den SPD-Mann ja nicht die FDP, sondern der aufmüpfige, uneinsichtige Bürger. Doch eines nicht mehr ganz fernen Tages wird auch Rolf Mützenich einsehen müssen, Wärmepumpen wählen nicht die SPD. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Hans-Ulrich Jörges war lange Zeit Mitglied der Stern-Chefredaktion. Und seit neuestem ist er unter die Thriller-Autoren gegangen. In seinem Werk spekuliert er darüber, wie die Welt wohl aussehen könnte, wenn Donald Trump nochmal die Wahlen gewinnt. Sein Buch trägt den Titel Abaddon.
Der Name kommt aus der Bibel, aus der Offenbarung des Johannes, beschreibt den Weltuntergang. Der Abaddon ist der Engel des Abgrunds.
Außerdem, wir kennen jetzt eine rote Ampel in Erfurt, die sorgt im Straßenverkehr eher für Lust als für Frust. Naja, dann leiden wir mit einer Kaffeebesitzerin auf Rügen mit, die ihren gastronomischen Betrieb aufgrund einer Namensgleichheit mit Robert Habeck jetzt umbenennen muss. Die Einbußen waren nicht mehr zu ertragen. Heute Morgen werfen wir einen Blick in die Zukunft. Aber nicht allzu weit, nur 2 Jahre. Wir schreiben das Jahr 2025. In diesem Zukunftsszenario hat Donald Trump die US-Wahl gewonnen. Er ist erneut amerikanischer Präsident. Und dann? trifft er sich auf neutralem Gebiet in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zu einem politischen Supergipfel mit Putin. Und jetzt wird die Welt neu aufgeteilt. Trump verkündet für die USA den Austritt aus der NATO. Er überlässt Europa den Russen. Putin lässt wiederum im Gegenzug den Amerikanern freie Hand im Kampf gegen China. Die Welt steht vor einer Katastrophe. Das ist die düstere Ausgangslage des Romans Abaddon, der Schritt zum Abgrund. Geschrieben haben diesen Thriller die beiden Journalisten Axel von Bäumen und Hans-Ulrich Jörges. Nach seinem Ausscheiden beim Stern hat er sich nämlich dem Fiktionalen der Belletristik zugewandt. Wie es dazu kam und ob der Weltuntergang in Abaddon nicht doch noch vereitelt werden kann, das habe ich mit Hans-Ulrich Jörges bei uns im Podcast-Studio besprochen. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Hans-Ulrich Jörges. Hallo Uli.
Guten Morgen, Gabor.
Du hast offenbar nicht genug vom Journalismus oder vielleicht doch genug vom Journalismus. Jedenfalls, wie kommt man nach Jahrzehnten im politischen Geschäft, Kommentator, Reporter für den Stern, dazu einen Thriller zu schreiben?
Ja, weil man sich mal aus den Beschränkungen des journalistischen Alltagsgeschäfts befreien will und muss. Also, wenn ich mir den Beruf so anschaue, dem ich mal angehört habe, und wenn ich mich auch umgucke bei dem, was ihr macht, ihr seid ja bei Pioneer ganz anders unterwegs. Ihr seid als U-Boot unter den Wellen unterwegs. Ihr macht ja Tiefenschürfungen ständig. Ihr arbeitet völlig anders. Während sich der Journalismus beschränkt im Wesentlichen auf die Wiedergabe von Formeln, die andere erfunden haben. Also jetzt haben wir wieder gerade erlebt, dass sich der gesamte deutsche Journalismus über Wochen hinweg mit der Frage beschäftigt hat, wie Bund und Länder die Kosten der Flüchtlingspolitik aufteilen. Das halte ich für vollkommen wurscht. Das ist eine Diskussion innerhalb der politischen Blase wichtig ist, was macht man mit den Migranten, die da kommen? Wie geht man damit um und nicht, wer es bezahlt? Bezahlen tut es immer der Steuerzahler. Also da wollte ich raus.
Und du wolltest raus aus den Denk- und auch aus den Sprachschablonen.
Anders sich mit anderen Dingen beschäftigen, dieses Korsett abwerfen, auch sprachlich abwerfen und mal was völlig anderes machen. So ist das entstanden.
Und als wenn die Welt nicht verrückt genug schon ist, ist sie in deinem Thriller noch verrückter. Denn hier treten die bekannten Herren Putin und Trump auf und schmieden jetzt was ganz Verrücktes. Nämlich, wenn man so will, eine Art Hitler-Stalin-Pakt in neu. Trump und Putin verbünden sich, teilen sich die Welt auf. Wie kommt man darauf?
Weil das nahe liegt. Wenn Trump amerikanischer Präsident wird, wird es auch im Prinzip sowas geben. Also John Bolton, der frühere Sicherheitsberater von Trump, hat auch vor ein paar Monaten im Interview gesagt, Trump sei in Europa nicht interessiert, er werde Truppen zurückholen und er denkt nach wie vor daran, die NATO zu verlassen, mindestens eine Zeit lang rauszugehen. Das heißt, Trump, das hat er jetzt gestern wieder in einem Streitgespräch bei CNN wiederholt, er hat an Europa überhaupt kein Interesse, er hasst die Europäer, während Putin an Europa sehr interessiert ist. Und der Deal, den die beiden machen, sieht so aus, dass Putin Europa bekommt, soll er sich mit abgeben. Trump zieht die Truppen ab und Trump wiederum kümmert sich um sein Lieblingsfeld, nämlich die Konkurrenz mit China. Und das ist dann der Deal, den die beiden miteinander machen. Und die beiden waren sich ja schon immer nah. Putin hat Trump ja schon im ersten Wahlkampf geholfen. Also der russische Desinformationsapparat hat dem Trump-Apparat Tipps gegeben, Hinweise gegeben, Enthüllungen gegeben. Beispielsweise, dass Hunter Biden, der Sohn des heutigen Präsidenten, aus der Ukraine von einem großen Energiekonzern jede Menge Geld bekommen hat. Wofür, muss man sich fragen. Es war wahrscheinlich reine Korruption.
Das ist jetzt keine Erfindung, sondern Fakt. Denn das hat Fakt. Ja im Wahlkampf und spielt auch jetzt im Gerichtsverfahren
eine Rolle. Ja, aber irgendjemand hat das gespielt, ja, auf die amerikanische Bühne. Und das wusste bis dahin niemand. Und das waren die Russen.
Also was lesen wir dann hier? Wir lesen einen Thriller, den du zusammen mit deinem Co-Autor verfasst hast. Oder lesen wir hier eine Art, die Amerikaner nennen das Faction. Also Halberfindung, Halbwahrheit?
Nein, wir starten sozusagen auf einer Startbahn, die wir kennen. Ja? Mhm. Die beiden sind sich zugeneigt und die wollen was miteinander machen. Und was sich dann daraus entwickelt, das ist die reine Fiktion.
Denn da gehen mit euch ja die Pferde durch. Polen zum Beispiel verschwindet sozusagen von der Landkarte.
Nein, das verschwindet nicht von der Landkarte, aber die Polen Regierung wird politisch enthauptet. So ist das. Ein polnisches Kriegsschiff wird versenkt und Präsident und Ministerpräsident werden beseitigt und die Nachfolger fressen Moskau aus der Hand.
Und die Chinesen verhalten sich dann wie?
Die Chinesen versuchen, Einfluss zu behalten auf Putin. Das gelingt ihnen nicht. Putin geht zunehmend auf Distanz. Das sagt er nicht ganz offen. Er löst sich aber aus dem Bündnis mit den Chinesen, weil Putin Trump viel interessanter ist. Und Putin überlässt dann die Chinesen den Amerikanern. Und die Amerikaner ziehen gegen China zu Felde. Wobei man sich, wir haben innerhalb eines Jahres, wir bewegen uns im Jahr 2025.
Also nach der nächsten Präsidentschaftswahl.
Ihr
unterstellt, dass Joe Biden History ist und abgewählt
wird. Ja, das ist auch nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich das heute anguckt, auch die Umfragen in den USA anguckt. Und dann haben wir innerhalb eines Jahres 7 große Konflikte, die sich nicht so abspielen, wie wir es in der Ukraine gerade erleben, mit Panzern und Artillerie und so weiter, sondern alles ein bisschen raffinierter, intelligenter. Es gibt auch, will ich jetzt nicht verraten, wie sich das abspielt, aber Putin zieht auch gegen Deutschland los, das kann ich schon mal sagen.
Ja.
Und am brutalsten gegen England. Also, dass es eine Allianz geben wird zwischen Trump und Putin, davon bin ich, sofern Trump die Wahl gewinnt, davon bin ich ganz überzeugt.
Trotzdem, am Ende hält ja, so viel darf man vielleicht verraten, hält ja diese Freundschaft nicht.
Nein.
So wie auch der Hitler-Stalin-Pakt ja in Wahrheit nicht gehalten hat. Und der Trump feuert, darf man sagen, Atomwaffen auf Moskau ab, oder?
Richtig, so ist das.
Also wenn das ein Film wäre oder euer Buch verfilmt würde, stelle ich mir das hier, da sind wir dem Inferno schon recht nahe, oder?
Ja, und es gibt aber auch, das will ich jetzt nicht so konkret verraten, ja. Es gibt aber auch eine verheerende Aktion gegen die USA, auch das atomar, aber nicht von Russland ausgehend.
Eine teuflische Tat.
Ja, wir haben ja kein, wenn ich das mal so selber so qualifizieren darf, wir haben ja keine politische Seminargeschichte geschrieben. Ja? Abwägungen von Politologen, was da passieren würde zwischen den beiden Präsidenten. Es gibt ja noch 2 handelnde Figuren, die da eine wesentliche Rolle spielen. Das sind Abgesandte, persönliche Abgesandte der beiden Präsidenten, die miteinander ständig den Kontakt halten sollen. Das ist ein russischer Geheimdienstoffizier, ein Oberst. Und das ist ein Russland-Experte in den USA. Und die lösen sich zunehmend durch das, was sie erleben, von den beiden Präsidenten, bis hin, dass dann der Russe sogar das Land verlässt und weil er einen Befehl verweigert und Putin nicht mehr folgt.
Diese beiden Figuren, da finde ich euer Buch am literarischsten, in der Beschreibung dieser Unterhändler, dieser Backchannels von Menschen, die wir beide im politischen Geschäft kennenlernen, aber die Öffentlichkeit in der Regel nicht kennenlernen, weil sie auf Seite 1 keine Rolle spielen.
Ja.
Diese Figuren beschreibt ihr sehr liebevoll, sehr detailreich, als ein bisschen der Amerikaner, insbesondere eine verkrachte Existenz eigentlich, der hier aber den nützlichen Idioten spielt für Donald Trump.
Ja, so ist das.
Ja. Und das Ganze heißt ja Abaddon.
Ja.
Und der Name kommt woher?
Der Name kommt aus der Bibel, aus der Offenbarung des Johannes. Das ist das stärkste Stück Prosa in der Bibel. Empfehle ich jedem mal zu lesen. Ist nicht so wahnsinnig lang. Kann man im Internet auch lesen, muss man keine gedruckte Bibel in der Hand halten. Beschreibt den Weltuntergang.
Dicht an Armageddon.
Und der Abaddon ist eben kein verschlissener Begriff, deshalb haben wir ihn genommen. Sondern der Abaddon ist der Engel des Abgrunds.
Und du bist der Botschafter des Engels des Abgrunds?
Wenn man so will.
Glaubst du an den Weltuntergang?
Pass auf, ich will mal das wieder zurückführen. Ich glaube gar nicht an den Weltuntergang. Nein.
Denn du bist doch eigentlich ein lebensfroher
absolut.
Mensch.
Ich glaube auch, um das mal wieder zurückzubringen, auf unsere heutige Wirklichkeit. Wir müssen uns doch mit der Frage ernsthaft beschäftigen. Was passiert eigentlich mit der Welt, wenn Donald Trump Präsident wird? Damit beschäftigt sich heute so gut wie keiner. Also ich habe gerade sozusagen kopfschüttelnd die Rede von Olaf Scholz vom Europäischen Parlament angehört, wo er wieder mal das enge Bündnis an die USA gepriesen hat und indirekt, aber unübersehbar dem französischen Präsidenten eins vor den Latz geknallt hat, dass dessen Ruf nach europäischer Souveränität völlig unangebracht sei. Nein, das ist sehr angebracht. Denn wenn Donald Trump Präsident würde, wäre das enge Bündnis mit den USA sofort zum Teufel gegangen und wir müssten uns dann spätestens dann sehr ernsthaft um europäische Souveränität bemühen. Das ist also, Macron beweist Weitsicht mit dieser Forderung und in Berlin steht man wie immer auf den eigenen Füßen. Ich muss ja, darf ich das mal sagen? Ich habe ja bei dir gelesen, dass du den Macron genauso ernst nimmst mit seinem Ruf nach europäischer Souveränität, wie ich es auch tue. Mhm. Und damit warst du ganz einsam. Ich kenne keinen anderen Kommentator in Deutschland, der das so kommentiert hat. Ich habe es so gedacht, weil ich kommentiere nicht mehr. Und das zeigt doch schon, wie trist die journalistische Wirklichkeit in diesem Land ist.
Danach kann gar nichts mehr kommen. Ja. Außer vielleicht noch eine Revitalisierung unseres Berufsstandes, das würde ich schon denken. Dazu wollt ihr ja auch einen Beitrag hier leisten. Ja. Ihr wollt ja den lieben Kollegen auch sagen, brecht mal aus, macht's wie wir.
Denkt mal nach vorne.
Denkt nach vorne und denkt vielleicht auch mal ins Offene, ins Verrückte. Einfach um die Diskussion rauszuholen aus diesen, ich sag mal, etwas verbretterten Buden im Kopf.
So ist es.
Vielen Dank, Uli Jörges.
Ich bedanke mich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da ist die hohe Geldstrafe für Meta das Gesprächsthema Nummer 1. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey, Gabor.
Die irische Datenschutzbehörde hat im Facebook-Konzern Meta jetzt ein Rekordbußgeld von 1,2 Milliarden Euro Strafe aufgedrückt. Anne, sag uns, wie kam es dazu und wie hat die Meta-Aktie darauf eigentlich reagiert?
Ja, und zwar soll Meta Daten von EU-Nutzern unbefugt in die USA transferieren. Das würde gegen die europäische Datenschutzverordnung verstoßen. Darüber gibt es ja schon seit Jahren Streit. Es gibt nämlich die Befürchtung, dass US-Geheimdienste dadurch auf die Informationen europäischer Nutzer zugreifen könnten. Jetzt soll Meta 5 Monate Zeit haben, um diese Datentransfers zu stoppen. Der Konzern selbst bezeichnete die Entscheidung als ungerechtfertigte und unnötige Strafe. Man wolle jetzt in Berufung gehen. Die EU-Datenschützer hingegen finden, die Strafe hätte noch viel höher ausfallen können. Immerhin habe Meta 10 Jahre lang wissentlich gegen Datenschutzregeln verstoßen, um damit Profit zu machen. Die Anleger an der Wall Street ließen sich von dem ganzen Streit aber nicht verunsichern. Dazu läuft der Glaube einfach auch schon zu lange. Die Meta-Aktie schloss mit einem Plus von 1,1%.
Und dann, Anne, gab es ja auch noch Quartalszahlen von Zoom in der Pandemie. Nicht so lange her war das ein beliebtes Tool für Online-Konferenzen. Aber ist denn jetzt die Nachfrage weiterhin so hoch, Anne?
Also tatsächlich überraschend hoch ist die Nutzung von großen Firmen. Da konnte Zoom im abgelaufenen Quartal die Nutzerzahl um 9% steigern, verglichen mit vor einem Jahr. Insgesamt konnten die Umsätze um 3% gesteigert werden. Damit lagen die Zahlen weitaus über dem, was Analysten erwartet hatten. Außerdem wurde der Ausblick nach oben angepasst. Das Unternehmen führt die guten Zahlen auf zum einen eben das gute Wachstum im Bereich Enterprise zurück und auf eine bessere Effizienz, was auch die Kosten gesenkt hat und das Unternehmen insgesamt profitabler machen konnte. Die Zoom-Aktie konnte deshalb nachbörslich zwischenzeitlich um fast 5% zulegen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man als unbescholtener Autofahrer auf deutschen Straßen immer öfter und immer länger warten muss. Da sind zum einen jene Klimaaktivisten, die meinen, man könne die Autofahrer zur Einsicht bekehren, wenn man sich auf die Straße klebt. Aber wie immer, wenn man Gewalt anwendet und sei es nur passive, geht das nach hinten los und erzeugt das Gegenteil, viel Wut und wenig Verständnis.
Die Stimmung kocht hoch.
Komm, ich helf dir!
Kurze Zündschnur bei Autofahrern und Truckern. Aktivisten werden von der Straße gezerrt.
Was tut dir denn da leid, du Spinner?
Und das, wo doch der gemeine Autofahrer ohnehin schon so viel wertvolle Lebenszeit im Stau verbringt. Und dann kommt dann noch diese rote Ampel dazu. Wir alle kennen sie. Die rote Ampel, die einfach nicht grün werden will. Neulich im schönen Thüringen stand ein Mann mit seiner Freundin an einer solchen dauerroten Ampel. Die wurde einfach nicht grün und wurde immer noch nicht grün und immer noch nicht. Da fielen die beiden übereinander her. Aus Lust, aus Liebe, aus Langeweile, so genau wissen wir das natürlich nicht. Was wir allerdings wissen, das Ganze fand an einer Kreuzung mitten in Erfurt statt. Prompt kam die Polizei, den aufmerksamen Beamten waren die beschlagenen Scheiben aufgefallen. Tja, aber es gab trotzdem nur ein Verwarnungsgeld. Die Beamten waren nachsichtig. Die Ampel hatte übrigens nicht geschaltet, weil das Pärchen zu weit weg mit seinem Auto gestanden hatte von dem Sensor, der die Grünphase hätte aktivieren können. Der Fahrer war also selbst schuld an seinem Dauerrot. Na gut, die beiden haben die Zeit zu nutzen gewusst. Vorschlag zur Güte heute Morgen. Wenn das für 4 Wochen alle Paare an jeder roten Ampel in Deutschland tun, dann hat das Land seine demografischen Probleme doch in kürzester Zeit womöglich gelöst.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Wirtschaftsminister so einen schlechten Ruf hat, dass auf der Ostseeinsel Rügen das kleine Habecks-Café umbenannt werden muss. Obwohl das mit dem Minister gar nichts zu tun hat. Einerseits. Andererseits, im östlichen Rügenhafen lässt eben jener Robert Habeck, nachdem dieses Café nicht benannt ist, ein neues Flüssiggasterminal bauen und betreiben. Im Sommer soll's losgehen mit dem Bau, heißt es auf Focus Online.
Ab dem kommenden Winter soll das Flüssig-Erdgas-Terminal von Mukran im Norden der Insel aus Gas liefern. Über eine 50 Kilometer lange Pipeline soll es nach Lubmin auf den Festland gelangen.
Mit dem LNG soll das fehlende Gas aus Russland ersetzt werden und dafür wird das Ganze dann mit zwei Spezialschiffen zur Umwandlung und Einspeisung von Flüssiggas an genau dieser Stelle angelandet. Naja, normalerweise sieht man von der Rügenküste aus nur Wasser bis zum Horizont. Aber mit diesem 300 Meter langen und 50 Meter hohen LNG-Terminal wird dieser Ausblick zerstört. Mit dieser Aktion also gewinnt Robert Habeck keine neuen Freunde, zumindest mal nicht auf der Ostseeinsel. Eine Rügener Unternehmerin, Yvonne Arndt, äußert hier ihre Sorgen im Interview mit dem NDR.
Also wir haben auf der Insel nur den Tourismus, wir haben nichts, wir haben keine Industrie, wir haben den Fischfang nicht mehr. Es ist alles platt gemacht und weg, wir haben nur das. Wir leben alle davon, jeder Friseur, jede Apotheke etc.
Für die Insulaner gehört dieses LNG-Terminal woanders hin, Hauptsache nicht vor ihre Tür. Jetzt sieht sich das kleine Café Habecks genötigt, seinen Namen zu ändern, zumal es ja in Sichtweite dieses neuen Terminals liegt. Schon am Eingang drehen potenzielle Kunden ab, weil sie auch noch glauben, das Café hätte etwas mit dem neuerdings unbeliebten Wirtschaftsminister zu tun. Aber nein, das Café und der Minister teilen nur den gleichen Namen. Den Namen hat die neue Inhaberin Vanessa Wellbrock von der Vorbesitzerin übernommen. Darum heißt es jetzt auch bald Tschüss Café Habecks und Hallo Café Wellbrocks. Oder mit den Worten des Philosophen Olaf Scholz gesprochen, Zeitenwende auf Rügen. Für Robert Habeck jedenfalls bedeutet das Abschrauben seines Namens über dem Café nichts Gutes. So sehen politische Abstiege aus. Killing me softly.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
But he just kept running.